If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Petit Fou zum Thema CO2-Ampel bauen. Ich bin der Segufi und ich freue mich, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Ja, heute geht es zum Thema CO2-Ampel. Und CO2-Ampel, was ist das denn? Naja, Ampel kennen wir alle. Das ist so ein Ding mit so drei Lampen dran. Die können unterschiedlich leuchten und die zeigen dann an, ob man losfahren darf oder nicht oder losgehen darf oder nicht. Ja, aber was eine CO2-Ampel ist, keine Ahnung. Das hat irgendwas mit Verkehr zu tun oder Stau oder irgendwas. Na, nicht so ganz. Es hat etwas mit CO2 zu tun und CO2, so der Luft. Das hat was mit dem Thema Umwelt und Umweltschutz zu tun und vor allem mit dem Thema Luftqualität. Im vergangenen Jahr ist das Thema Luftqualität ja auch ziemlich aktuell geworden. Und die CO2 ist ein wichtiger Bestandteil der Luft, die wir so haben. Und deswegen ein guter Indikator, ob die Luft gut ist oder nicht. Denn wir atmen Luft ein und aus. Und wir atmen Luft ein, weil wir Sauerstoff brauchen und verbrauchte Luft. Und dann anschließend wandelt der Körper den Sauerstoff in CO2 um und scheidet den dann beim Ausatmen wieder aus. Und jetzt ist das auf der einen Seite natürlich CO2, auf der anderen Seite ist auch ein guter Indikator für wieder ausgeatmete Luft. Das heißt also, da ist deswegen auch aktuell geworden jetzt jüngst, um dabei auch die Luftqualität und die Virenkonzentration zu messen, weil wir so eine kleine Pandemie haben und diese Viren über die Luft beim Ausatmen verteilen und sich dann dort auch als Aerosol anreichern können und so sich andere Leute anstecken können. Das heißt, der CO2-Wert ist nicht ein guter Messwert dafür, wie gut die Luftqualität ist, ob sich schon häufiger, ob sie also schon häufiger ausgeatmet wurde und wie hoch daran angedehnt auch die Virenkonzentration da möglicherweise ist. Ja, die Luftqualität mit frische Luft hat wenig CO2, verbrauchte Luft hat relativ viel CO2 und CO2 ist nicht gesund. CO2 entsteht bei vielen natürlichen Prozessen, zum Beispiel beim Atmen, bei Verbrennungen und Ähnlichem. CO2 prinzipiell ist relativ langweiliges Gas. Zu viel davon ist nicht gesund. Es führt zu Müdigkeit, zu Konzentrationsproblemen und Kopfschmerzen. Und wenn man halt verbrauchte Luft hat, wenn man in so einen Raum reinkommt, und von hier müsste man dringend gelüftet werden, dann merkt man auch nicht, dass da zu wenig CO2, zu wenig Sauerstoff in dieser Luft drin ist. Denn man hat in der Luft rund 20% Sauerstoff. Und wenn davon dann irgendwie ein halbes Prozent weniger drin ist, merkt man das eigentlich nicht. Aber ein Anstieg von CO2 merkt man und dann spiegelt sich dann in so Effekten, wie dass man müde wird, wieder. Ja, wie kann man CO2 messen? Weil CO2 ist ja so ein Gas, ist farblos, geruchlos. Ja, das kann man nicht wirklich messen. Man merkt so die Auswirkungen, wenn man dann, ich will langsam müde oder so. Aber es gibt da zum Glück Sensoren dafür, die genau das messen können. Das ist so ein typischer Sensor. Der hat unter diesem weißen Vlies einen Eingang, wo die Luft reinkommt und dann kann man damit das CO2 messen. Wie funktioniert das Ganze? Das ist ein Non-Dispersive Infrared Sensor, NDIR-Sensor. Das ist eine typische Bauform für einen solchen Sensor und der benutzt Infrarotlicht. Licht kennen wir ja, das besteht aus verschiedenen Wellenlängen, kann man dann aufsplitten mit so einem Prisma zum Beispiel in die verschiedenen Lichtfarbanteile und wir sehen, dass wir ein ganzes Farbspektrum haben und das auf der unteren Seite geht das Ganze in das Blaue rein und im oberen Bereich geht es in das rote Bereich, also die langwelligen Sachen, die werden immer roter. Und wir kennen Infrarotlicht vor allem aus Wärmestrahlung. Hier ist das Bild von einer Infrarotkamera, die also genau diese Wärmestrahlung aufnimmt. Und da sieht man zum Beispiel eine Person, die ist wärmer als die Umgebung. Und dann sieht man, dass die Person selber eine Temperatur von, naja, 37 Grad hat, während der Rest von dem Raum so 25 Grad hat, also der blaue Anteil ist 24, 25 Grad warm. Die Person selber, also das weiß-gelbe, das hat dann die vollen 37 Grad. Und damit kann man dann erkennen, wo diese Person dann Wärme abstrahlt. Zum Beispiel am Kopf sehr viel und an den Händen deutlich weniger. Und diesen Effekt kann man ausnutzen, um CO2 zu messen, indem man dieses Infrarotlicht abstrahlt, eine gewisse Menge, durch eine definierte Menge Luft. Und dann kann man messen, wie viel dieses Licht abnimmt. Und damit kann man dann den CO2-Anteil relativ genau messen. Dieser Sensor, das ist der MHZ-19C-Sensor, das ist ein sehr beliebter Sensor dafür. Es hat den Messbereich von 400 bis 5000 ppm, also Parts per Million. Das ist so eine typische Messeinheit, um CO2-Konzentration in der Luft zu messen. 400 ppm ist der normale Umgebungsbereich. Das heißt also, in den normal, wenn man nicht, sich keine besondere Mühe gibt, hat man immer 400 ppm CO2 in der Luft. Und das kann halt mehr werden. Man kann bis zu 5000 ppm messen. Das Ganze klappt mit relativ guter Genauigkeit. Dieser Sensor, der ist allerdings nicht ganz günstig, der kostet ungefähr 20 Euro, aber dafür ist der relativ genau. Es gibt auch andere CO2-Sensoren, auch mit anderen Bauformen, aber die messen nicht nur CO2, die messen häufig auch noch andere Gase und die sind nicht so genau. Dafür sind sie sehr viel günstiger. Aber wenn man also ein Messgerät für Luftqualität bauen möchte, dann ist ein solcher Sensor doch sehr empfehlenswert. Funktioniert witzigerweise mit 5 Volt. Das heißt, man kann einfach mit zum Beispiel per USB betreiben. Die durchschnittliche Stromaufnahme ist weniger als 40 mA. Ist relativ viel für einen Sensor, weil da ist auf der einen Seite natürlich so eine relativ starke Infrarotlichtquelle drin. Und auf der anderen Seite noch ein bisschen Sensor. Und weil das Ganze natürlich ein relativ kompliziertes Messverfahren drin ist, ist auch noch ein Mikrocontroller verbaut, der genau diese Messung übernimmt und das dann nach außen kommuniziert. Entweder über eine Serie-Schnittstelle oder als PWM-Signal. Ja, und dieses Signal muss man natürlich jetzt irgendwie interpretieren, weil da kommt dann irgendwie eine digitale Schnittstelle. Da kann man halt erstmal so nicht viel mit anfangen. Das heißt, man muss das irgendwo mit messen oder interpretieren. Dafür kann man einfach das Schweizer Taschenmesser des Hackers nehmen, also so ein Arduino Nano. Das ist, habe ich mal einen fotografiert. Das ist so ein Mikrocontroller mit 8 Bit, den kann man schön relativ einfach programmieren. Dann jede Menge Pins und einen von diesen Pins kann man verwenden, um dann diesen Sensor daran anzuschließen. Und für mein Bastelprojekt, um das anzuzeigen, um dieses um dann das Messergebnis von dem Arduino auch noch darzustellen, nutze ich dann bunte LEDs. Das sind so diese typischen WS2812 LED-Streifen. Das sind diese bunten LEDs, die man ansteuern kann und die dann bunt leuchten können. Da kann man dann relativ einfach die Farbe und die Helligkeit einstellen und dann können die zwischen weiß und man kann die alle möglichen Farben darstellen. Und das kann man sehr einfach programmieren. Ja, die gibt es nicht nur als Streifen, sondern zum Beispiel auch als Ring. Und das ist das, was ich für mein Projekt verwenden möchte, einfach aus optischen Gründen. Dann noch ein Display dazu, um halt auch den Messwert Textwell darzustellen. Und wenn man das Ganze dann kombiniert, bekommt man dann zum Beispiel so ein Setup. Unten sieht man den Arduino Nano, oben sieht man den Sensor, dieses goldene Teil, in der Mitte das Display und außenrum den LED-Streifen, der dann das Ganze farblich untermalen kann. Und ja, jetzt geht es darum, wie kann man jetzt dieses Signal von diesem Sensor überhaupt messen? Da gab es, wie gesagt, zwei verschiedene Möglichkeiten. Und zuerst reden wir mal über diese Pulsweitenmodulation, dieses PWM. Das ist quasi so der Abstand zwischen Spannungsspitzen. Und dieser Abstand zwischen den Spannungsspitzen gibt den Wert zwischen 0 und 5000 ppm an. und damit kann man das Ganze messen. Aber naja, Abstand zwischen Spannungsspitzen, das ist so ein bisschen naja, unintuitiv, aber man kann es relativ einfach in dem Arduino dann messen, indem man hingeht und sagt von hier, ich gibt es eine Funktion bei, bei der Arduino-Entwicklungsumgebung, sagt Pulse in und sagt dann hier den Abstand zwischen zwei High-Pulses in einem Zeitabstand von 2 Millionen Mikrosekunden, also 2 Sekunden, gibt noch den Sensor-Pin mit und das Ganze kann man dann zwar wieder durch 1000 teilen, dann bekommt man die Zeit in den Millisekunden und weil man im Datenblatt nachschauen kann, dass die maximale Länge des PWM-Signals 1004 Millisekunden ist, kann man das Ganze natürlich teilen. Dadurch bekommt man dann den Prozentbereich des Messbereiches. Also wir wissen aus dem Datenblatt, dass wir maximal 5000 ppm messen können. Und wenn wir dann den Prozentbereich wissen Prozentbereich von wie vielen Signalen gibt es von diesen 1004 Millisekunden, kann man daraus dann wissen, wie viel CO2 anteilig von diesen 5000 ppm gerade in der Luft ist. Ja, das Ganze kann man machen. Alternativ gibt es halt wie so häufig auch einfach eine Library, die es macht. Das ist die MHZ19.h, die man einbinden kann, die einem das übernimmt. Aber diese 4 Zeilen Code, die man auch noch zusammenstauchen kann auf eine, die kann man natürlich einfach selber programmieren. Aber ich möchte nicht nur eine, man braucht nicht nur diesen Sensor, man muss auch zum Beispiel diese LEDs ansteuern. Dafür kann man dann andere Libraries verwenden. Libraries sind so Hilfsfunktionen, die man einfach einbinden kann und dann benutzen kann. Dann braucht man das nicht selber programmieren. Zum Beispiel für die Ansteuerung von diesen, von dem WS2812 LED-Streifen. Dazu möchte ich die Fastlet LED Library verwenden. Die haben hier sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und der gibt man auch einfach den Parameter mit für die LEDs, also welche Farbe die zum Beispiel leuchten sollen, plus den Pin, an dem man diese LEDs angeschlossen hat. Und dann übernimmt der Fastlet den Rest. Fürs Display gibt es auch eine Library, das ist die Liquid Crystal Library. Damit kann man das Display ansteuern. Ich steuere es über E²C an. Und für E²C bräuchten auch noch eine Wire Library, die I²C-Kommunikation übernimmt. Und mit diesen 4 Libraries kann man dann sich ein Gerät bauen, das hieraus dann anzeigt, wie groß die CO2-Konzentration gerade in der Umgebungsluft ist. Einmal auf dem Display und dann farblich untermalt mit den LED-Streifen. Und wenn man noch mehr basteln möchte, kann man dann sogar noch bunte Blinkanimationen auf diesem LED-Streifen machen, um das Ganze auch noch ein bisschen optisch aufzupeppen. Ja, da möchte ich noch kurz auf den Punkt eingehen, Arduino oder ASP32. Wenn man dieses Thema CO2-Ampeln zu bauen, ist ja sehr populär geworden in letzter Zeit, vor allem für Schulen. Da sind haben sich ja einige Clubs, zum Beispiel die Unhackbar in Unna, haben sich hervorgetan und Bausätze angeboten, oben fertig solche CO2-Ampeln rauszugeben zum Materialpreis, sodass man sich für etwa 30 Euro ein Gerät zusammenstecken kann mit einem lasergecutteten Gehäuse, das einem mit bunten LEDs anzeigt, wie gut die Luftqualität gerade ist, zum Einsatz in Schulen, damit Lehrer und Schüler darüber informiert sind, wie gut die Luftqualität und wie verbraucht die Luft gerade ist oder wie viel Viren womöglich gerade in der Luft drin sind und dann entsprechend lüften können. Und diese Bausätze sind häufig auf Basis vom ESP32. Der Arduino Nano ist so ein kleines Bastelboard, klein, kostengünstig, weit verbreitet, 8-Bit-Mikrocontroller drin, ein paar Kilobyte speichern. Damit kann man genau solche kleinen Programme schreiben und damit machen. Aber man kommt da sehr schnell an die Grenze, wenn man zum Beispiel Grafikdisplays anbinden möchte oder man möchte gerne Netzwerkkommunikation machen. Dann bietet sich ein etwas größerer Mikrocontroller an, zum Beispiel so ein ESP32. der Vorgänger ESP8266. Der Vorteil von diesen Geräten ist nicht nur, dass sie deutlich mehr Speicher haben und deutlich schnelleren Prozessor, sondern sie haben auch Wi-Fi und Bluetooth an Bord. Das heißt, man kann das zum Beispiel dann auch direkt in sein Home Automation oder sein Club Sensoring oder ähnliches einbauen und dadurch dann das Ganze in seine ganze Automatisierung einbinden. Und ja, ist halt eine Frage, was man lieber machen möchte oder was man dafür braucht. Also wenn man Netzwerkkommunikation machen möchte, oder Grafik-Displays und ähnliches, dann braucht man ein größeres Mikrocontroller, zum Beispiel ein ESP32. Der ist auch nicht teuer, kostet etwa 3 bis 4, 5 Euro, je nachdem, wo man ihn kauft. Der Arduino Nano aus China kostet $1,50 etwa. Also deutlich unter der Hälfte. Ja, und ja, das Ganze ist noch ein bisschen Work in Progress. Ihr habt ja gerade schon so die grundlegende Hardware-Konfiguration gesehen. Wenn das Ganze fertig ist, möchte ich auch noch ein Gehäuse dafür drucken, wo man die ganzen Bauteile draufstecken kann. Und mein Ziel ist es, dass es genau so in der Anordnung, wie wir es gerade auf dem Foto gesehen haben, angeordnet wird, mit sichtbar verlegten Kabeln, damit man genau erkennen kann, was womit verbunden ist, damit man genau erkennen kann, wie also dieses Gerät funktioniert. Und das Ganze wird dann mit einem 3D-gedruckten Gehäuse oder Rahmen versehen. Sobald der Club wieder auf ist, kann ich mir was Passendes drucken. Ja, abschließend möchte ich noch auf unser Git aufmerksam machen. Sobald das Projekt fertig ist, werde ich die Sourcen dafür alle auch bei mir im Git einchecken. Projekt ist schon dafür angelegt und im Git findet ihr viele meiner anderen Projekte, zum Beispiel mein Kochbuch für Nerds oder meine verschiedenen Cocktailroboter, aber auch Bastelprojekte von anderen Leuten. Und seid ermuntert, im Git mal zu schauen, was ihr so an coolen Bastelprojekten findet und auch eure eigenen Bastelprojekte dort zu dokumentieren. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Chaos Computer Club.